Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Es ist Freitag und sie demonstriert wieder. Die Klimabewegung hat für heute zum weltweiten Aktionstag aufgerufen unter dem Motto »Kein Grad weiter«. Es ist der erste Aktionstag seit Beginn der Corona-Krise, denn die eine Krise hat die andere ja nicht abgelöst. Der Klimawandel ist nicht gestoppt. Wir reden heute über diese Katastrophe in Zeitlupe. Mit Professor Karin Pittel, Umweltökonomin, ist sie am IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Mit Professor Gerhard Rehse, Umweltpsychologe von der Universität Koblenz-Landau. Und mit Professor Stefan Rahmstorf, er ist Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Rahmstorf, lassen Sie uns erstmal über den Status quo reden, den Ist-Zustand, nachdem wir so lange vor allem über Corona, über Lockdown geredet haben. Hat denn dieser Lockdown dem Klima geholfen?
Nein. Er hat zwar die Emissionen kurzzeitig einmal absinken lassen, aber natürlich steigt die Menge an Kohlendioxid in unserer Atmosphäre weiter. Die ist inzwischen ja höher als seit mindestens 3 Millionen Jahren und die globale Temperatur steigt auch weiter. Wir sind jetzt bei etwa 1,2 Grad Erwärmung relativ zum 19. Jahrhundert und damit sehr wahrscheinlich schon wärmer als während des gesamten Holozän, also während der gesamten Zivilisationsgeschichte des Menschen.
Keine Entwarnung, Gerhard Rehse. Es gab so zwischendurch Satellitenbilder mit smogfreiem Blick auf chinesische Großstädte zum Beispiel oder Bilder von Delfinen im italienischen Häfen. Da hatte man ja schon so ein bisschen das Gefühl zumindest, da tut sich was.
Genau, das Gefühl hatte man wahrscheinlich. Und vielleicht waren die sichtbaren Sachen auch für einen Moment wirklich positiv, also zumindest positiv für Umwelt und Natur. Aber wie der Kollege Rahmstorf schon sagt, die Emissionen gehen ja weiter und ein großes Problem wird halt eher sein, dass natürlich durch die Corona-Pandemie vielleicht auch sehr viel Geld locker gemacht wurde, was jetzt an anderen Stellen bei ernsthaftem Klima- und Naturschutz möglicherweise fehlt.
Karin Pittel, beim Geld sind wir auch bei Ihnen als Umweltökonomin. In Sibirien haben wir 38 Grad gemessen in diesem Juni. Deswegen inzwischen gibt es auch schon wieder andere Bilder. Im Westen der USA wüten die schlimmsten Waldbrände seit der Wetteraufzeichnung. Stichwort Geld ist gerade gefallen. Wir reden viel über Corona-Kosten. Sie als Umweltökonomin, haben Sie eine Idee über die Größenordnung der wirtschaftlichen Folgen der Klimaänderungen gerade?
Also der Klimaänderung gerade ist jetzt relativ schwierig, weil im Moment haben wir ja einen kurzzeitigen, wie gesagt, Rückgang der Emissionen. Im Prinzip versuchen Umweltökonomen immer zu bestimmen, wie hoch denn die Schäden sind, die jetzt zum Beispiel der Ausstoß einer Tonne CO2 verursacht. Und das ist extrem schwierig, wie man sich vorstellen kann, allein schon aufgrund der Dauer, wie lange Emissionen in der Atmosphäre bleiben, aber auch der Vielfältigkeit an Schäden, die entstehen. Und da sind die Schätzungen sehr uneinheitlich, gehen im Prinzip zwischen, sagen wir mal, 20 und 400 Euro. Also ist sehr schwer, das heranzuziehen und das wirklich jetzt als Gesamtschaden dadurch eben auch zu berechnen.
Kohlendioxid in diesem Jahr, Professor Rahmstorf, Sie haben es gerade schon gesagt, geht zurück, sogar um -8%, der stärkste Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber gleichzeitig gibt es den neuen historischen Höchststand beim CO2-Gehalt in der Luft, von dem Sie vorhin auch schon gerade gesprochen haben. Wie passt das denn zusammen?
Naja, das Entscheidende, was das CO2 eben unterscheidet von der sichtbaren Luftverschmutzung zum Beispiel, die natürlich stark reduziert wurde, wenn die Emissionen wegfallen. CO2 bleibt Jahrtausende, sogar Jahrzehntausende in der Atmosphäre. Und das heißt, wenn die Emissionen um 8% zurückgehen, dann steigt es halt nur mit dem Tempo von 92% im Vergleich zu dem Tempo, mit dem es vorher in der Atmosphäre angestiegen ist. Um den Anstieg zu stoppen, müssen wir auf Null Emissionen. Und das ist ja letztlich auch das Ziel des Pariser Abkommens.
Auf Null Emissionen zu kommen, das soll ja dann auch jetzt schneller stattfinden. Aber es müsste, um das Pariser Ziel zu erreichen, jedes Jahr dieser Ausstoß minimiert werden. Jedes Jahr -8%, habe ich gelesen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten.
Richtig.
Ist das denkbar? Ist das machbar?
Naja, die Alternative, dass wir das nicht machen und dass es so weitergeht, wird auf jeden Fall wesentlich teurer und wird massive auch menschliches Leid verursachen, eine Zerstörung der Ökosysteme unseres Planeten. Die Alternative ist eigentlich nicht machbar, einfach so weiter zu wirtschaften wie bislang. Das hat man ja jahrzehntelang rauf und runter durchdiskutiert bei diesen UNO-Klimaverhandlungen. Und am Schluss waren alle, die wirklich sich mit dem Thema auskannten, die Experten aller Länder bis hin zu Russland, Saudi-Arabien und so weiter, ja einig, dass man die Erwärmung deutlich unter 2 Grad stoppen muss und wenn möglich eben bei 1,5 Grad, weil die Alternative so schrecklich ist.
Jetzt sind wir schon bei 1,2 Grad, haben Sie ja vorhin gerade gesagt.
Richtig.
Wenn Sie diese Zahlen hören, Professor Gerhard Rehse, aus der Sicht des Umweltpsychologen vielleicht auch, ist das nicht schon so beängstigend, dass man ein bisschen denkt, das schaffen wir sowieso nicht?
Für manche kann das tatsächlich so beängstigend sein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir flächendeckend beobachten, dass Menschen durch diese Information plötzlich den Kopf vollkommen in den Sand stecken. Da gibt es halt natürlich ganz, ganz starke Unterschiede zwischen Menschen. Da gibt es starke Unterschiede auch zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich zu kommunizieren, ja, wir befinden uns auf einem Weg, der gefährlich ist, auf dem Weg der Klimakrise. Es ist aber noch nicht alle Hoffnung verloren und wir müssen irgendwie schaffen, den Karren aus dem Dreck zu reißen. Und da kann jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin was zu beitragen. Aber wir brauchen nicht nur einen individuellen, ja, nennen wir es Wertewandel oder Verhaltenswandel. Wir brauchen auch eine Politik, die diesen Wertewandel auch unterstützt. Also es ist letzten Endes eine systemische und eine Verhaltensfrage, mit der wir den Karren noch aus dem Dreck ziehen könnten.
Karin Pittel, Wirtschaftsminister Altmaier hat heute hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview gesagt zu dem Klimastreik, Deutschland muss zeigen, dass Wohlstand und Klimaschutz zusammenpassen können. Zucken Sie da auch so ein bisschen zusammen, dass Sie denken, ja, unser Wohlstand, können wir den wirklich so halten, wenn wir wirklich zu diesem Klimaziel kommen wollen, was das Pariser Abkommen vereinbart hatte, was Herr Ramsdorf eben gerade gesagt hat, jedes Jahr -8%?
Ich zucke da erstmal nicht zusammen, denn ich denke schon, dass das im Prinzip das Ziel sein muss. Denn nur auf Verzicht zu bauen und Verzicht zu kommunizieren, der Umweltpsychologe kennt sich da natürlich wesentlich besser aus, aber würde ich jetzt sehr bezweifeln, dass wir damit tatsächlich die Bereitschaft zum Klimaschutz auch erhöhen können. Und wenn wir sagen -8% in jedem Jahr, dann heißt das ja nicht, dass wir um -8% unseren Lebensstandard senken müssen, sondern das heißt, wir müssen im Prinzip mit anderen Prozessen auch andere Güter produzieren und im Prinzip natürlich auch auf Seiten der Konsumenten dementsprechend die Nachfrage ändern. Und das funktioniert einerseits über Werte, wie wir gerade gehört haben, aber andererseits natürlich auch über Preissignale. Das heißt also, Dinge, die teurer werden, werde ich mich nach Alternativen umschauen, die müssen natürlich dann auch da sein. Und Dinge, die günstiger werden, werde ich verstärkt konsumieren. Das heißt, ich werde vor allen Dingen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Konsumverhalten einfach sehr starken Wandel, quasi Strukturwandel auch beobachten müssen.
Lebensstandard müssen wir nicht absenken, Herr Ramsdorf?
Es hängt ja auch sehr davon ab, was man unter Wohlstand versteht. Also ich war auch mal in einer Talkshow mit Herrn Altmaier, wo er gesagt hat, die Rentnerin muss weiterhin günstig nach Mallorca fliegen können. Wenn man das unter Wohlstand versteht, das werden wir so nicht aufrechterhalten können, weil es bislang jedenfalls keine technische Alternative zu fossilen Treibstoffen für den Flugverkehr gibt. Also ich denke, gewisse Umstellungen werden notwendig sein. Aber ich glaube, dass wir sogar ein besseres Leben haben können in einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die vielleicht auch mit etwas weniger Konsum einhergeht, aber dafür mehr Zeit für die Menschen zum Beispiel. Denn wie viele von uns hetzen hinter Terminen her, fühlen sich einfach ständig gestresst und einfach dann noch mehr zu konsumieren und mal schnell nach New York zu fliegen übers Wochenende und diese Dinge, das macht uns ja nicht wirklich glücklich.
Aber Frau Pittel, ist denn an dieser Grundtatsache, an dieser grundlegenden Tatsache, unser Wohlstand basiert auf Wachstum, unser wirtschaftlicher Wohlstand, an dem ist doch noch nie gerüttelt worden, ernsthaft, oder? Also ich meine in Taten.
Naja, daran gerüttelt worden, das ist eigentlich ganz faszinierend, wenn man zurückgeht, auch in der Literatur. Selbst Mitte des 19. Jahrhunderts gab es durchaus schon Ökonomen auch, die gesagt haben, wenn wir im Prinzip ständig auf Kosten unserer Umwelt weiter wachsen, dann werden wir möglicherweise immer mehr haben, aber nicht unbedingt glücklicher werden. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir irgendwo heute auch. Also, dass tatsächlich Wohlstand und nicht pures Wachstum im Mittelpunkt stehen sollte. Wenn wir langfristig weiter wachsen können, obwohl wir es schaffen, unsere Wirtschaft von dem Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, gut. Aber im Prinzip das Wachstum zu erkaufen, indem wir immer stärker unsere Umwelt verschmutzen, aber auch das Klima damit natürlich ändern, da, denke ich, sind zumindest die meisten sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wissenschaft einer Meinung, dass das nicht der Weg sein kann. Ich meine, grundsätzlich sieht man natürlich schon, vielleicht noch als kleine Ergänzung, sieht man auch in empirischen, in Umfragen, in Daten, dass quasi Glück oder Lebenszufriedenheit schon ansteigt mit auch materieller Wohlfahrt, aber da sind erhebliche Sättigungseffekte auch zu sehen. Das heißt, diese Anstiege werden immer geringer und erfahrungsgemäß wird dabei eben nicht dann mit abgefragt, inwieweit man sozusagen willens wäre, tatsächlich gewisse Dinge aufzugeben, wie eben zum Beispiel eine intakte Natur.
Willens, etwas aufzugeben, Herr Ramsdorf, jetzt trotzdem noch mal ganz praktisch. Wo in Wirtschaftspolitik, wo in Politik überhaupt haben Sie mal ernsthaft den Versuch gesehen, in den letzten Jahren zu sagen, wir müssen an diesem Wachstumsideal, da müssen wir ansetzen?
Also ich bin ja kein Ökonom, sondern Naturwissenschaftler. Und ich denke, das ist eigentlich eine Frage an die Ökonomen. Und ich habe auch den Eindruck, dass da viel zu wenig geforscht wird in der Ökonomie zu dieser Grundsatzfrage, wie kann eine Wirtschaft ohne Wachstum eigentlich funktionieren? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht, dass das jetzt die akuteste Frage ist, weil wir können nicht mit der Lösung der Klimakrise warten, bis wir ein völlig neues Wirtschaftsmodell haben, was dann ohne Wachstum funktioniert. Also die Klimakrise, die müssen wir ja innerhalb der nächsten 20 Jahre in den Griff kriegen. Der Weltklimarat sagt, in 10 Jahren müssen wir die Emissionen weltweit halbieren und danach natürlich noch auf Null runterkommen, um diese 1,5-Grad-Linie zu halten. Also das geht jetzt so schnell, dass wir nicht auf ein grundlegend neues Wirtschaftssystem warten können. Aber langfristig, wenn wir das Energieproblem gelöst haben, was wir dank des Überschusses an Sonnenenergie, die dieser Planet ja ständig empfängt, gut lösen können, dann haben wir trotzdem noch nicht das Ressourcenproblem gelöst, also was die ganze Materieumsätze angeht. Und da muss man sich auf Dauer, also nachdem wir das akute Erwärmungsproblem in Griff haben, trotzdem noch Gedanken machen.
Darüber müssen wir dann hinterher diskutieren, wenn wir jetzt das erste Problem erstmal gelöst haben. Da klingen Sie aber ganz optimistisch.
Wir haben ja die Technologien, um unser Energiesystem umzustellen auf erneuerbare Energien. Das haben wir ja bereits. Also wir brauchen jetzt zur Lösung der Klimakrise erstmal kein völlig neues Wirtschaftssystem. Wir müssen auch keine völlig neuen Technologien dazu erfinden. Dazu brauchen wir hauptsächlich den politischen Willen und die Entschlossenheit und den Mut unserer politischen Klasse.
Jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Erleben Sie die politische Entschlossenheit, den politischen Mut? Gehen wir mal zur Europäischen Kommission, Frau Pittel. Die will das Klimaziel der EU für 2030 jetzt auf 55% anheben, statt 40% Reduktion, wie es vorher hieß. Da gab es jetzt aber dann auch schon Gegenwind.
Da gab es schon Gegenwind, weil es natürlich bedeutet, dass das nicht nur auf EU-Ebene umgesetzt werden muss, sondern in die nationalen, in die Staaten, in die Energiepolitik, in die Landwirtschaftspolitik und so weiter alles umgesetzt werden muss. Und da natürlich jetzt auch schon Verteilungskämpfe anfangen, wer muss welchen Anteil davon überhaupt tragen. Aber vielleicht mal ganz kurz auf die Frage grünes Wachstum oder Wachstumsparadigma. Das ist in der Politik immer noch sehr dominant. Das heißt, es wird jetzt häufig modifiziert vom reinen Wachstum hin zu grünem Wachstum. Mhm. Das heißt also eben genau diese Entkopplung. Aber aus den Wirtschaftswissenschaften, das vielleicht auch nochmal als Hintergrund, da ist dieses Wachstumsparadigma nicht in gleichem Maße tatsächlich auch verankert. Da geht es mehr darum, unter welchen Bedingungen wäre Wachstum beispielsweise möglich. Aber es geht nicht darum zu sagen, eine Steady-State-Ökonomie kann nicht funktionieren. Also das ist eine Aussage, die einfach für die Ökonomie an sich so nicht zutrifft. Ich meine, wo man aufpassen muss, das glaube ich schon. Es wird häufig ein bisschen suggeriert, dass wir einfach auf dem Status quo stehen bleiben. Und ich glaube, das haben wir auch gerade von dem gehört, was Herr Ramsdorf gesagt hat. Wir brauchen einfach auch neue Technologien, um überhaupt die Emissionen, die wir heute schon haben, zu senken. Das heißt, einfach auf dem Status quo stehen bleiben, wo wir heute sind, mit all den Technologien. Das sehen wir ja, wir haben viel zu viele Emissionen. Das heißt also, wir können nicht quasi an einer statischen Situation verharren, sondern wir müssen dynamisch weiterdenken. Und da ist dann die Frage, welche Anreize können dafür gesetzt werden, dass solche Technologieentwicklung auch stattfindet. Das muss nicht unbedingt mit Wachstum einhergehen. Und es muss auch nicht aus meiner Sicht ein grundlegend neues Wirtschaftssystem umfassen. Wichtig ist, dass man das Wirtschaftssystem, was wir haben, so modifiziert, dass eben die richtigen Anreize entstehen, dass Unternehmen zum Beispiel dann tatsächlich auch ihre Ziele, nämlich zum Beispiel Gewinne zu erzielen, oder auf Unternehmensebene zu versuchen zu wachsen, dann erreichen, wenn sie sich tatsächlich auch nachhaltig verhalten. Und ich glaube, da gehen die Meinungen teilweise noch auseinander, wie das zu erreichen wird. Neues Wirtschaftssystem, da habe ich bisher noch nicht wirklich überzeugende Ansätze gesehen. Das heißt es zwar immer, aber da endet es dann auch häufig.
Herr Ramsdorf.
Ja, also ich wollte auch nicht sagen, dass die Technologien jetzt schon komplett ausgereift sind, sondern dass wir grundlegend die Möglichkeiten schon haben, mit Solarenergie, mit Windenergie, mit Wasserkraft, Geothermie etc. unseren Energiebedarf zu decken. Da müssen wir nichts völlig Neues erfinden. Das wäre auch schlecht, weil wir ja so wenig Zeit haben. Wir müssen jetzt vor allem die Technologien, die wir haben, um klimafreundliche Energie zu erzeugen, sehr schnell hochskalieren, also in die Massenproduktion überzugehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt die Kernenergie nicht erwähnt habe, weil ich glaube, die kann man nicht so schnell exponentiell wachsend ausbauen, damit wir in 10 Jahren die Emissionen halbieren und in 20 Jahren oder ein bisschen länger dann nahe Null sind. Aber mit den massenproduzierbaren Solarpanels und Windrädern, da können wir das sehr wohl.
Herr Riese.
Von meinem Verständnis würde ich da auch mitgehen, dass wir genau diese Technologien haben. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, dass wir da voll in die Technologie vertrauen, weil das ist leider in den letzten Jahrzehnten auch in die Hose gegangen. Wir haben ja eine ganze Menge technologische Innovationen. Ja? Wir haben Häuserdämmung, wir haben LED-Lampen, wir haben Motoren, die hochgradig effizient sind. Aber das Problem ist, wenn wir als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger mit diesen neuen Technologien auch nicht lernen, umzugehen, dann haben wir am Ende wenig gewonnen. Vielleicht nur als Beispiel, also wir nennen das in der Psychologie so einen Rebound-Effekt, der sich über ganz viele Bereiche hinweg zeigt, wo dann zum Beispiel das Wechseln einer Glühbirne als wirklich so ein ganz impactfreies Verhalten natürlich eine schöne Sache ist, aber nicht, wenn quasi dann statt einer Glühbirne 10 LEDs dann dieselbe Energie verbrauchen oder mehr. Oder auch LED-Bildschirme, LCD-Bildschirme sind sehr viel sparsamer als Röhrenmonitore, Röhrenfernseher. Vor 20 Jahren hatte man ein so ein Gerät vielleicht im Haus stehen, mittlerweile 5 bis 10, wenn man Tablets mitzählt, wenn man sich anschaut, wie viel LED in der Gegend rumhängt. Ja, wir brauchen diese technologischen Innovationen, gerade so groß skaliert, würde ich auch denken in Bezug auf Wind- und Solarenergie. Das darf aber nicht als Freischein dann gelten, dass wir weitermachen wie bisher mit unseren Verhaltensmustern.
Absolut richtig. Also ich wollte auch nicht sagen, dass die Technik alleine es richten wird, sondern wir brauchen natürlich die Politik dazu, die Rahmenbedingungen setzt. Und Frau Pittel wird dazu sicher noch was sagen können. Wir müssen auch die richtigen Preisanreize haben, dass zum Beispiel CO2-Emissionen einfach so teuer werden, dass es sich lohnt, auf Alternativen zu setzen. Aber aus meiner Sicht auch Preis alleine reicht nicht, der CO2-Preis, den brauchen wir zwingend, aber es ist auch nicht das allein selig machende Mittel oder die Silver Bullet, wie man sagt, sondern wir brauchen einfach ein ganzes Bündel, auch Ordnungsrecht. Wir haben ja ganz viele verschiedene Sektoren und Verhaltensweisen, bei denen Treibhausgase entstehen, und von daher gibt es nicht die allumfassende eine Lösung.
Die Frage eben, wie sehr man da vertraut sozusagen auf die Innovationskraft der Industrie, wie sehr man vertraut auf die Entscheidungsfreiheit des Kunden oder Konsumenten in diesem Fall. Frau Pittel, aber nochmal zu Ihnen als Ökonomin, denn schon bei den Vorschlägen jetzt kommen dann die andere Seite, die Wirtschaft, Michael Hüter in diesem Fall beispielsweise, Direktor vom Institut der Deutschen Wirtschaft, und sagt, die Wirtschaftsleistung in Deutschland sinkt in diesem Jahr ja schon um knapp 6% wegen Corona. Die Autoindustrie wird zehntausende Stellen abbauen, ist so eine wichtige Industrie für Deutschland, und Zitat, manche Menschen wollten Deutschland zur Rettung des Klimas am liebsten stilllegen. Das sei eine esoterische Debatte. Beginnt da wieder dieser Dualismus, dieser Gegensatz von Wirtschaft gegen Klima?
Zum Teil, aber man muss auch wirklich sagen, dass gerade aus der Wirtschaft immer wieder die Forderung zu beobachten war, dass tatsächlich Corona-Rettungspakete auch mit Klimaschutz im Hinterkopf umgesetzt werden. Was wir jetzt für eine Situation haben, ist ja schon, dass wir über Konjunkturpakete, über Investitionsprogramme die Wirtschaft wieder stimulieren können. Und in einigen Bereichen, sei es jetzt Stahl, sei es Chemie, sei es Zement, ist in den nächsten Jahren erheblicher Investitionsbedarf angesagt. Das heißt also, wo wir jetzt wirklich vorsichtig sein müssen, ist, dass jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, nicht Investitionen gefördert werden in Technologien, die dann 40 Jahre im Einsatz sind, aber sehr emissionsintensiv sind. Insofern ist auch der Industrie klar, dass hier erhebliches Gefahrenpotenzial besteht. Denn wenn ich jetzt investiere in eine Technologie, die absehbar eigentlich in 10 Jahren bei steigenden CO2-Preisen nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt also im Prinzip, die Industrie sieht da häufig viel mehr ein, was eigentlich gemacht werden muss. Und Autoindustrie ist natürlich immer noch mal ein Spezialfall, gerade auch noch mal in Deutschland. Ja, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, vielleicht das auch nochmal, ich bin zwar Ökonomin und ich halte sehr viel von Preissignalen, aber wir müssen die natürlich unterstützen, weil wir brauchen im Bereich Infrastruktur brauchen wir Maßnahmen, wir brauchen im Bereich Bildung Maßnahmen, wir brauchen
in verschiedenen Bereichen Maßnahmen. Und da sagt nochmal Michael Hüter, den ich wieder zitieren will, er sagt, ja, man kann nicht alle Probleme lösen. Konjunktur, Einbruch, Klimawandel, Strukturwandel. Aber ist es nicht gerade andersrum, Stefan Rahmstorff, müssen wir nicht gerade diese Probleme gemeinsam lösen?
Ja, das sehe ich auch so. Also ich würde sagen, das sind so wirklich krasse Aussagen eines Lobbyisten und die behindern seit Jahrzehnten den Fortschritt beim Klimaschutz ganz massiv. Denn letztlich, wir wissen seit über 50 Jahren, was mit dem Klima uns blüht. Und jedes Mal kommt jemand und sagt, aber jetzt ist gerade dies dringender oder jenes dringender und wir können nicht alles auf einmal lösen. Und deswegen ist es einfach jetzt sehr, sehr dringend geworden mit der Klimakrise. Deswegen müssen wir jetzt um 8% pro Jahr mindern, weil wir nicht zum Beispiel nach dem Erdgipfel in Rio 1992, also vor 28 Jahren schon angefangen haben, sondern immer wieder hat die Politik zu sehr auf die Wirtschaftslobby gehört und wir laufen da einfach jetzt gegen die Wand, wenn wir nicht umsteuern. Und wir nehmen jetzt gerade große Mengen an Steuergeldern in die Hand und pumpen sie in die Wirtschaft. Und das kann man nicht in die Technologien des letzten Jahrhunderts und die Wirtschaftsweisen des letzten Jahrhunderts tun, sondern das muss eine Förderung sein für eine nachhaltige Wirtschaft, die uns auch in den nächsten Jahrzehnten gut dienen kann und die wir nicht, wo wir jetzt nicht in Sachen investieren, stranded assets, die sich in 5 oder 10 Jahren schon als nicht haltbar erweisen, weil die Klimakrise, die macht sich einfach immer stärker bemerkbar in diesen Extremereignissen. Millionen Menschen leiden darunter.
Und Frau Pittel, wird denn da strategisch richtig investiert? Wie bewerten Sie zum Beispiel diesen historischen Kompromiss, wie er apostrophiert wird, zwischen Klimaschutz und Wirtschaft von Wirtschaftsminister Altmaier, der im September verkündet hat, gesagt, Klimaschutz muss vor die Klammer gezogen werden. Das heißt, jedes Projekt muss beobachtet werden unter dem Aspekt Klimapolitik. Wird das etwas wirklich verändern oder ist das auch nur Gerede?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich das Konjunkturpaket, was wir ja hatten, heranziehe, weil das ist ja tatsächlich was, was schriftlich auch vorhanden ist, was auch tatsächlich umgesetzt werden muss. Da ist festzustellen, dass zwar Klimaschutz irgendwo auch mit eingeflossen ist, aber leider immer nur sehr punktuell. Genau diese Maßgabe, dass alle Projekte im Prinzip klimarelevant sind und auch auf die Klimawirkungen hin überprüft werden sollen, auch an Maßnahmen, die über Konjunkturpakete kurzfristig gefördert werden oder auch hinsichtlich von Steuermaßnahmen, das ist dort eben gerade nicht vorhanden. Also das wäre auch die Chance gewesen, im Prinzip die Klimaschutzrahmenbedingungen in Deutschland nochmal zu verbessern. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall verpasst worden. Es ist viel zu punktuell. Ähnlich wie auch viele Maßnahmen im Klimaschutzprogramm, das ja Ende letzten Jahres auch verabschiedet wurde.
Ich bin ja seit 30 Jahren Klimaforscher und ich habe komplett aufgehört, auf schöne Worte und Ankündigungen von Politikern zu achten. Nur die Taten zählen und was am Ende rauskommt an Emissionen.
Die Taten zählen.
Genau.
Klimawandel, Katastrophe in Zeitlupe, das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Professor Karin Pittel, sie ist Umweltökonomin am IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Mit Professor Stefan Rahmstorff, Klimaforscher, ist er am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor Gerhard Rehse, Umweltpsychologe an der Universität Koblenz-Landau. Herr Rehse, kommen wir mal zu Ihrem Fachbereich der Umweltpsychologie. Wir haben jetzt schon so viel von erschreckenden Zahlen auch gehört und wir sehen im Moment ganz viele erschreckende Bilder in den USA, Brände von historischem Ausmaß, wie es heißt, hunderttausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen, die komplette Westküste war tagelang in Qualm gehüllt und Präsident Trump fährt dorthin und sagt, es wird schon wieder kühler werden. Ist das so die klassische Verdrängung? Ist das aus psychologischer Sicht dieses Todstellen? Ist das psychologisch?
Also die Psyche von Donald Trump analysieren, das würde ich jetzt ungern tun.
Ich glaube, das ist ja nur ein Beispiel, weil das ja viele, natürlich, da folgen ihm ja auch viele in diesem Gefühl, wird schon wieder ihr habt es nur noch nicht begriffen.
Genau, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Also ich glaube, die erste Antwort, wenn sich knapp über 99% der Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit einig sind, dass es nicht wieder vorbeigehen wird und dass es nicht wieder wird, wenn wir nicht akut handeln. Ich glaube, das ist was, wo eigentlich bei den meisten Menschen die Alarmglocken klingen sollten und auch bei den allermeisten Menschen, glaube ich, klingen. Es gibt diese sogenannte World Value Survey, also so eine Wertebefragung, eine weltweite, ich glaube tatsächlich über 60 Länder. Und da finden wir immer wieder, dass so 75-80% aller Befragten, repräsentative Umfragen sind das, eben sagen, dass Umweltschutz wichtig ist, das, was für die Gemeinschaft tun, für einen persönlich sehr, sehr wichtig ist und so weiter und so fort. Sprich, ich glaube, es gibt eine große Mehrheit, die Sachen, die Donald Trump tut, die Anhänger von Donald Trump sagen, denken, nicht so denken. Das ist eigentlich die Masse an Menschen, auf die wir setzen müssen. Ja, es gibt möglicherweise, das ist immer so eine Schätzung von mir, 15-25% der Bevölkerung, denen ist es alles wurscht. Und die folgen auch einem Donald Trump oder anderen Leuten. Die haben kein Interesse, keinen Wunsch, kein Bedürfnis nach Veränderung oder irgendwie vielleicht weiter als 5 Jahre in die Zukunft zu schauen. Das ist oft eine relativ laute Minderheit, auf die wir aber nicht unbedingt Energie verschwenden müssen.
Aber selbst wenn wir auf die gucken, die zum Beispiel zu 50% in Umfragen sagen, dass sie selbst auf Flugreisen verzichten könnten, Herr Rahmstorff, kommt ja dann immerhin hinterher das Aber. Denn die meisten, ich meine, die Flugzahlen steigen weiter, jetzt mal vor Corona gesehen. Sie verzichten ja nicht praktisch. Sie sagen nur, sie könnten verzichten. Dieser Widerspruch zwischen finden wir richtig, tun wir aber trotzdem nicht. Wie erklären Sie sich den?
Naja, die Menschen wollen natürlich, dass es gerecht zugeht. Und wenn sie verzichten, aber der Nachbar, der fliegt mal in die Karibik, das will natürlich keiner. Aber ich glaube, die Menschen würden es akzeptieren, wenn die Regierung wie jetzt in Corona bestimmte Beschränkungen erlässt, wo man weiß, okay, da müssen sich alle dran halten, das ist gerecht. Dann ist man auch bereit, das mitzumachen, wenn man eben versteht, warum es auch notwendig ist.
Also Sie wünschen sich da den stärkeren Staat sozusagen, der wie in der Corona-Krise klarer Vorgaben gemacht hat?
Ja, ich glaube, dass die Appelle an den Einzelnen, an den Verbraucher durch sein Verhalten das Klima zu retten, wirklich fehlgeleitet sind. Und man kann ja übrigens auch sehen, das habe ich auch erst kürzlich gelernt, da gibt es Untersuchungen drüber, dass die fossile Energieindustrie das Idee des persönlichen Kohlenstofffußabdrucks gepusht hat und eben versucht hat, die Verantwortung auf den Verbraucher abzuwälzen, die eigentlich im Wesentlichen bei der Industrie liegen sollte und auch bei der Politik. Und ist auch gerade eine Studie rausgekommen, die zeigt, dass wenn man den Menschen sagt, sie sollen auf etwas verzichten um des Klimas willen, dass dann die Bereitschaft, überhaupt den Klimawandel als Problem zu akzeptieren, rapide absinkt, weil die Menschen natürlich
nicht gerne verzichten.
Ja, wenn etwas für sie unangenehm ist, dann verdrängen sie lieber.
Wobei, es gibt
oder behaupten, es gäbe gar kein Problem.
Ja, Herr Rese, denn dazu gibt es ja eine schon wirklich alte und sehr berühmte Studie zur Verhaltensökonomie, dass Menschen, ja, versuchen, Verluste zu vermeiden. Das ist etwas Urmenschliches sozusagen in uns allen. Und der Verzicht auf Fleisch beispielsweise, auch viel diskutiert, oder der Verzicht auf Flugreisen als großer persönlicher Verlust deshalb empfunden wird. Also der Mensch an sich versucht immer, das, was da ist, zu erhalten. Mit dieser psychologischen Erkenntnis, die in den 70er Jahren festgestellt worden ist, kann man da in diesem Bereich Klimawandel arbeiten jetzt, wenn man das doch weiß?
Müssen wir, ja. Also ich meine, das sind großartige Studien. Das ist, glaube ich, auch eine der wenigen Nobelpreise, die es für Psychologinnen oder Psychologen in dem Fall gab. Klar, diese Verlustaversion, wie wir das nennen, die ist ein Problem. Und deswegen müssen wir auch überlegen, wie wir natürlich so ein Problem wie den Klimawandel framen. Ja, also das heißt, wie wir den rahmen. Ja, und da fängt es schon an. Ich habe Klimawandel gesagt. Ich habe mir vor einiger Zeit vorgenommen, es nur noch Klimakrise zu nennen. Ja, weil wir tatsächlich handeln müssen. Und ich glaube, dass gerade diese Verlustaversion, ja, wenn man das so drehen kann, dass es eben nicht als Verlust wahrgenommen wird. Wir hatten es ganz am Anfang schon mal. Ja, Materialismus, Verzicht auf Materialismus muss ja kein Verlust sein. Ja, es ist wirklich eine Frage, wie gehen wir damit um? Wie formulieren wir das? Also ich stimme auch dem Kollegen Rahmstorff zu. Es wäre fatal, die Verantwortung nur auf die Konsumentinnen und Konsumenten abzudrücken. Ich glaube, jeder von uns einzeln hat eine Verantwortung, der wir auch gerecht werden können. Aber wir brauchen natürlich eben diese politischen Weichenstellungen. Wir brauchen eine Industrie, die da mitzieht. Das ist eine Aufgabe, die ja tatsächlich alle angehen müssen.
Die Verlustaversion, die erstreckt sich ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zuschauen, wie unsere Wälder sterben. Neueste Waldschadensbericht zeigt, Es steht schlechter um den Wald als in den 80er Jahren, als alle vom Waldsterben geredet haben. Diesmal eben nicht durch sauren Regen, sondern aufgrund der Hitze und Trockenheit.
Insofern ist es gut, wenn wir die dramatischen Folgen einfach deutlicher spüren jetzt im Moment, sozusagen psychologisch gut.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen gut, aber es ist einfach Fakt, dass viele Millionen Menschen und in ärmeren Ländern noch viel mehr als bei uns ganz hautnah die Folgen der Klimakrise schon zu spüren bekommen. Ich glaube aber noch, es gibt noch ein anderes Problem, was wir vielleicht ansprechen sollten, was es so schwer macht, dieses Problem zu lösen. Und das ist diese Tragedy of the Commons, also die Tragödie der Allmende. Denn ich kann praktisch durch mein eigenes Verhalten nicht mir selber oder meinen Nächsten hier was Gutes tun, sondern nur der Welt als Ganzes, wenn ich weniger
Fliege
emittiere. Oder
ja.
Alle profitieren davon, wenn ich mich einschränke. Und das macht es relativ schwierig, vor allem wenn es nicht um eine Dorfgemeinschaft geht oder so, sondern um den gesamten Planeten, die gesamte Menschheit, hier ein wirklich vernünftiges, vorausschauendes Verhalten zu organisieren. Wenn man das jetzt mit Corona vergleicht, bei Corona ist es so, wenn ein Politiker Fehler macht, jetzt nenne ich mal einfach Boris Johnson, der hat einfach anfangs mal eine Woche zu lang gedacht, ja, vielleicht Herdenimmunität und nicht richtig gegengesteuert, zu lange gezögert, wird sofort bestraft mit einem Mehrfachen an Todesfällen im Vergleich zu Deutschland, hat er auch ganz schnell umgesteuert, weil der Politiker in dem Fall relativ kurzfristig und im eigenen Land die Folgen zu spüren bekommt. Bei der Klimakrise ist es so, wenn man als Politiker versagt und die Emissionen nicht mindert, dann die Auswirkungen
wird das erst die nächste Generation
ist so völlig spüren. Diffus global verteilt. Die spürt man nicht im eigenen Land und auch nicht so direkt merkbar. Und das, glaube ich, macht es so schwer.
Frau Pittel, also wenn ich weniger fliege, habe ich einen persönlichen Verlust, vielleicht Verlust an Urlaubsqualität, sehe aber keine positive Veränderung.
Ja, das ist im Prinzip das große Problem. Also Ökonomen sprechen auch mal gerne zwischen dem Gegensatz von kollektiver Rationalität, also was sollten wir eigentlich alle gemeinsam tun, und dem, was für mich individuell rational ist, also kollektive Rationalität und individuelle Rationalität. Und das ist im Prinzip genau das auch, worüber wir gerade gesprochen haben. Auch heute zu beobachten. Ich komme gerade heute Morgen aus einer Anhörung im Bayerischen Landtag zur Einführung des Klimaschutzgesetzes. Und da wurden auch einige Experten befragt. Und da kam zum Beispiel auch wieder das Argument, ja, wenn Bayern seine Emissionen um x Prozent vermindert, dann hat das auf das Weltklima so gut wie keine Auswirkung. Und genau das ist auf, ja, lachen Sie nicht, das ist wirklich, es kommt auf Bundesebene, es kommt auf individueller Ebene. Und aus diesem Grund bin ich auch sehr skeptisch, was tatsächlich das reine Vertrauen auf Verhaltensänderung bei Konsumenten, aber auch bei Unternehmen, was das betrifft.
Ja, sondern will ich noch ein letztes Mal den Herrn Hüther zitieren, der auch gesagt hat, Deutschland kann den Klimawandel ja alleine auch gar nicht stoppen. Letztendlich ruinieren wir hier unsere Autoindustrie beispielsweise und haben gar nichts davon, weil in China oder in den USA weiter der Ausstoß gleich bleibt. Herr Ramsdorf, wenn Ihnen so ein Argument entgegenschlägt, was antworten Sie?
Dass das kompletter Blödsinn ist, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem Argument kann ich natürlich auch sagen, ich zahle keine Steuern, ja, weil mein bisschen Beitrag zu den Steuern hat auch null Effekt auf den Bundeshaushalt. Also zahle ich meine Steuern nicht. Und die Vorstellung, Deutschland solle das Klima alleine retten, ist ja auch völlig unsinnig, weil erstens haben wir ein Pariser Abkommen, das heißt, es gibt bereits eine Einigung zwischen allen Staaten, gemeinsam hier vorzugehen, und Deutschland muss nur seinen Teilbeitrag dazu leisten. Und zweitens, wenn man sich die Emissionen der letzten 15 Jahre anschaut unter den OECD-Staaten, liegen wir im hinteren Mittelfeld mit der Emissionsminderung. Also das ist eine völlige realitätsferne Debatte, ob Deutschland alleine das Klima rettet. Wir sind hinten dran, wir sind überhaupt nicht irgendwie vorne dran beim Klimaschutz.
Dann kommen wir nochmal dazu, Gerhard Rehse, psychologisch, was man vielleicht verändern kann, damit es positiver gesehen wird. Nicht so viel darüber reden, worauf wir verzichten müssen, hat mir vorhin ja schon gesagt, hatten Sie auch gesagt, sondern positiv über das reden, was man tun kann oder vielleicht auch dadurch gewinnt. Wäre das auch ein Hinweis für Klimakampagnen beispielsweise?
Durchaus, also ich meine, wir haben die Schwierigkeit, dass natürlich nicht jeder Mensch gleich auf Informationen reagiert. Ja, es gibt Menschen, die reagieren positiv, wenn zum Beispiel ihre Schuld angesprochen wird. Ja, dann fühle ich mich schuldig und dann mache ich irgendwas. Das funktioniert bei anderen Menschen nicht. Aber prinzipiell ist natürlich so eine Kommunikation, ob, ob wir sie positive Kommunikation nennen oder Kommunikation, die Verhaltensoptionen bietet oder Kommunikation, die vielleicht auch so eine Art Vision bietet, erstmal wünschenswert. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Kampagnen, die ja nicht nur sagen, oh Leute, das wird alles totaler Mist, sondern es gibt Kampagnen, die ja sagen, hier, zack, das und das müssen wir machen, so und so können wir vorangehen. Hier kannst du deinen, hier ist ja wieder der Fußabdruck, hier kannst du deinen Fußabdruck minimieren. Es gibt ja durchaus genau diese Ansprache und Kampagnen. Nur das Problem ist eben, dass natürlich es keine Gießkannenkommunikation gibt, auf die alle Menschen dann gleich reagieren und wir uns eben ganz genau anschauen müssen, mit welchen Methoden können wir auch welche Zielgruppen erreichen. Und gerade Klimaschutz, wenn man sich das so ganz, ganz basal angucken möchte, ja, das kann sein, dass Leute klimaschutzwillig sind, weil es eben dann ja egoistische Werte adressiert werden. Also du kannst damit Geld sparen oder es ist gut für deine Gesundheit. Und da gibt es Leute, die werden durch Klimaschutzkommunikation erreicht, wo gesagt wird, hier durch Klimaschutz, Naturschutz wird die Natur und Umwelt regeneriert.
Je bedrohlicher die Prognosen werden, deswegen jetzt wieder die Frage an Sie, Herr Rahmstorf, je bedrohlicher die Prognosen werden, desto mehr steigt das Überforderungsgefühl, das Gefühl, ich kann doch da gar nichts dran verändern, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf mein Fleisch verzichte beispielsweise. Und das führt dann wieder mehr zu Abwehr. Also muss man auch mit diesen bedrohlichen Prognosen aufpassen?
Naja, wir müssen als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler natürlich einfach die ungeschönte Wahrheit sagen, so wie die Lage aussieht und nicht darauf Rücksicht nehmen, wie diese Nachricht eventuell sich psychologisch auswirken könnte auf das Publikum. Also da bin ich zu sehr Naturwissenschaftler, als dass ich mir überlegen würde, kommt das jetzt so oder so an, was ich jetzt sage? Und das wäre ja quasi so wie Trump, der ja jetzt zu Bob Woodward gesagt hat, ja, ich wollte nicht die Wahrheit sagen, um keine Panik zu erzeugen, jetzt im Fall von Corona. Wir können ja als Klimaforscher nicht die Fakten irgendwie verharmlosen, weil es möglicherweise eine Abwehrreaktion auslöst, wenn man ungeschönt sagt, was auf uns zukommt.
Und das Gegenteil hat ja bisher in den letzten mehreren Jahrzehnten auch nicht geholfen. Selbstwirksamkeit ist in der Psychologie, Professor Rehse, auch noch ein ganz wichtiges Stichwort. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit stärken, nämlich genau dieses Gefühl, ich kann aber eben doch etwas ändern. Ist genau dafür so ein Klimaaktionstag wie heute an diesem Freitag, ist das genau dafür das Wichtige oder was wird so ein Tag verändern?
Ja, ob die Selbstwirksamkeit da ist, im Angesicht der Klimakrise, die ja nun mal ein globales und kollektives Phänomen ist, das ist so ein bisschen eine Frage, wo wir uns als Umweltpsychologen auch drüber streiten. Also natürlich ist Selbstwirksamkeit wichtig, das Gefühl, dass ich selber was beitragen kann, aber im Angesicht der Klimakrise ist es halt schwer sichtbar. Das kam ja eben schon mal. Ich sehe ja nicht, welche Folgen das hat. Und deswegen gibt es jetzt so gerade in den letzten Jahren Forschung, die eben zeigt, naja, was wir eigentlich schaffen müssen, ist von so einem Gefühl individueller Selbstwirksamkeit hin zu so einem Gefühl kollektiver Wirksamkeit zu kommen. Also, dass wir so ein Gefühl entwickeln, dass wir als Gesellschaft, wir als Bewegung, wir als Bewohner der Gemeinde X, dass wir zusammen da was schaffen können. Das ist das, was scheinbar ein bisschen zielführender ist. Und dann gibt es auch noch so ein Gefühl, wir nennen das partizipative oder partizipatorische Wirksamkeit, dass man eben nicht sagt, das ist jetzt mein Beitrag zu der Klimakrise, sondern das ist jetzt mein Beitrag dazu, was wir als Gruppe oder als Gemeinschaft halt wirklich leisten können. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile einiges an Studien, die darauf hindeutet, dass das schon die Motivation zu handeln auf individueller Ebene sehr stärken kann und auch tatsächlich vorhersagt, inwiefern Menschen bereit sind, bestimmte Policy Measures, also politische Maßnahmen auch zu akzeptieren.
Aber da sind wir natürlich schon bei Fridays for Future beispielsweise, natürlich. Bei dem Aktionstag heute. Professor Rahmstorf, Sie waren selbst auch dort, Sie haben auch selbst eine Rede gehalten. Ist das schon so das Gefühl, wir als Bewegung können etwas bewegen oder ist da eigentlich der Frust größer nach der letzten Massendemo 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, nach dem letzten Aktionstag, den es gab von Fridays for Future? Da gab es ja zwar auf der einen Seite das Klimapaket der Bundesregierung, aber von dem waren auch wieder andere sehr enttäuscht. Also was überwiegt da? Mehr das Gefühl, wir können was bewegen oder letztendlich nützt es auch nichts?
Also ich war am Brandenburger Tor, habe da auch gesprochen zu den Demonstranten heute und ich fand, die Stimmung war sehr gut und aufgeräumt dort. Ich denke, die waren natürlich auch einfach froh zu sehen, wie viele gekommen waren. Ich war auch sehr überrascht bei diesem schlechten Wetter. Und ich habe auch selber... Übrigens, ich war auch extrem frustriert, als das Klimapäckchen dann kam, am Tag der großen Demo, wo ich auch in Potsdam damals mit dabei war. Das hätte ich mir wirklich auch nicht träumen lassen, dass das so schwach ausfällt. Aber ich habe auch in meinem ganz kurzen Redebeitrag auf die tatsächliche Wirksamkeit von Fridays for Future hingewiesen. Denn wenn man zurückschaut, vor 5 Jahren, kurz vor dem Pariser Klimagipfel, da haben die deutschen Umweltverbände, Greenpeace, WWF, German Watch und so weiter, ein Positionspapier veröffentlicht, wo sie gefordert haben, die EU sollte bis 2030 die Emissionen um 55% reduzieren. Jetzt haben wir eine konservative EU-Kommissionspräsidentin, die genau das vorschlägt, und es wird auch von vielen Konservativen, zum Beispiel im Europaparlament, unterstützt. Die Diskussion hat sich merklich verschoben, und ich glaube, dass Fridays for Future da einen sehr großen Anteil daran hat. Wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren und auf die Klimaforscher wird nicht so gehört, aber seit Fridays for Future auf die Straßen geht, sind plötzlich Dinge möglich geworden, über die man vor ein paar Jahren überhaupt nicht diskutieren konnte. Und ich glaube, es gibt ja auch in der Gesellschaft, in der Debatte solche Kipppunkte, so ähnlich wie im Klimasystem. Vielleicht nähern wir uns tatsächlich diesem Kipppunkt in der gesellschaftlichen Debatte, wo wir tatsächlich ernsthaften Klimaschutz betreiben können.
Mit, Frau Pittel, das war mein Eindruck jedenfalls, mit dem klaren Argument dieser Bewegung Fridays for Future: Was nützen euch eure Arbeitsplätze, wenn wir nachher keine Luft mehr zum Atmen haben?
Das ist richtig. Das ist vor allen Dingen nochmal der Hinweis einfach auch darauf, dass wir nicht nur auf die kurzfristigen Entwicklungen gucken dürfen, sondern vor allen Dingen auch auf die langfristigen. Die Automobilindustrie, die Sie vorhin angesprochen haben, ist da ja ein gutes Beispiel. Es ist klar, dass wir, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, und das tun ziemlich alle Regierungen weltweit, die USA, gehe ich mal davon aus, ändert sich auch hoffentlich schneller, früher als später wieder, dann wird sich auch der Verkehr dekarbonisieren müssen. Und da ist dann die Frage, worin investiere ich? Will ich wirklich langfristig Arbeitsplätze sichern oder werde ich kurzfristig den Fokus nur auf die nächsten 1-2 Jahre legen? Und wir haben da schon mal im Prinzip den Fehler gemacht, dass wir im Bereich Batterieforschung etc. nicht schnell genug reagiert haben und schließlich dann von anderen Ländern weit überholt wurden und da heute immer noch hinten anstehen. Das müssen wir eben jetzt umgehen bei anderen Technologien. Und da ist ja zum Beispiel auch die Diskussion um den Wasserstoff extrem wichtig. Strom und die Skalierung von emissionsarmen Technologien, Wind, Solar und so weiter, sind extrem wichtig. Aber wir müssen eben auch die anderen Bereiche, sei es der Verkehr, sei es die Wärme, sei es die Industrie, mitnehmen. Also insofern ihnen die technologischen Möglichkeiten entwickeln, dass auch dort dekarbonisiert werden kann. Und da ist natürlich zum Beispiel Wasserstoff eine wichtige Maßnahme. Also insofern denke ich schon, dass da teilweise in der Politik auch mitgedacht wird. Ich glaube natürlich, dass es hart ist, auf Ebene der Unternehmer oder des einzelnen Arbeitnehmers, das dann tatsächlich auch so zu sehen, wenn der eigene Arbeitsplatz auf dem Spiel steht. Das heißt, da sind dann eben auch wirklich Maßnahmen gefragt, die nicht nur eine ganze Industrie als Block umstrukturieren, sondern tatsächlich auch Möglichkeiten geben, zum Beispiel zur Weiterbildung, zum Beispiel zum Einsatz in anderen Gebieten. Und ich glaube, das wird teilweise noch zu wenig beachtet.
Wird eigentlich die Psychologie, über die wir jetzt auch gesprochen haben, beachtet? Sie sind ja Co-Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Nutzt die Politik eigentlich die Erkenntnisse der Psychologie?
Das kann ich jetzt als WBGU-Co-Vorsitzende nicht unbedingt beurteilen. Also wir haben vielleicht das als Ergänzung, wir haben in unserem Gremium auch eine Umweltpsychologin vertreten. Und das ist, denke ich, ein sehr wertvoller Beitrag, weil eben dann auch zum Beispiel die Diskussion um Selbstwirksamkeit, um Gerechtigkeit eine wesentlich höhere Dimension einnimmt, als das noch vor wahrscheinlich 5 Jahren tatsächlich der Fall war. Mhm. Also ein Beispiel, die Diskussion um CO2-Preise wurde früher dominiert von Ökonomen, die im Prinzip darauf hinwiesen, dass das die kosteneffizienteste Möglichkeit ist, Emissionsreduktionen zu induzieren. In der letzten Diskussion, die wir hatten auf deutscher Ebene, stand aber die Gerechtigkeitsfrage: Wer zahlt dafür? Wie können wir Menschen, gerade arme Menschen, dafür kompensieren, wenn sie mehr zahlen müssen? Wesentlich stärker im Vordergrund. Leider wurde das von der Politik dann wiederum nicht besonders aufgegriffen. Also insofern, ich glaube, wir haben die Erkenntnisse. Sie fließen auch zum Beispiel in die Politikberatung aus ökonomischer Perspektive ein. Aber auf politischer Ebene wird dem aus meiner Sicht noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Dieses Gerechtigkeitsthema, Herr Rehse, ist ja auch ein wichtiges in der Psychologie. Gerechtigkeit mit zum Beispiel meinem Leben früher wird das wohl verglichen persönlich. Mhm. Gerechtigkeit mit dem Leben meines Nachbarn. Gerechtigkeit aber auch mit dem Leben anderer Generationen vor mir und hinter mir. Was würden Sie für einen Rat geben da an die Politik, wenn das große Problem der Gerechtigkeit ist?
Tja, das ist, Gerechtigkeit ist immer so dieser große Batzen, diese große Frage. Also wir finden in Studien, dass eben diese verschiedenen Ebenen von Gerechtigkeit total wichtig sind, sei es ökologische Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit gegenüber Menschen in eher den ärmeren Ländern der Welt oder auch ja, Gerechtigkeit gegen mein Umfeld. Also Gerechtigkeit anzusprechen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch hier ist natürlich die Gefahr, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gerecht ist. Ja, also wenn Sie zum Beispiel vor ein paar Jahren den Herrn Ackermann von der Deutschen Bank gefragt haben, ist es gerecht, wie viel Geld er verdient, dann wird er sagen, ja, für die Position, die ich habe, im globalen Vergleich vielleicht nicht. Aber für jeden anderen Menschen mit einem Normalgehalt ist es natürlich vielleicht völlig ungerecht. Diese Gerechtigkeitsdimension, die ist total wichtig. Es ist eben nur schwierig zu schauen, welche Form, welche Dimension von Gerechtigkeit Menschen haben. Und hier muss ich ganz klar vielleicht noch sagen, dass natürlich da auch Vorstellungen in der Politik existieren, also die dem Klimaschutz nicht zuträglich sind. Also zum Beispiel eine Gerechtigkeitsdimension anzufangen über so eine Schiene, dass wir nicht mehr für 30 Euro nach Barcelona oder London fliegen können. Das ist eine Gerechtigkeitsdimension, die ich für nicht tragbar halte und auch nicht glaube, dass das den meisten Menschen in Deutschland das größte Gerechtigkeitsproblem ist.
Frau Pittel.
Vielleicht nur ganz kurz auch daran anschließen. Das ist natürlich total richtig. Ich meine, auf internationaler Ebene gab es dann schon auch Untersuchungen, was da als gerecht empfunden wird. Und gewisse Gerechtigkeitsprinzipien werden dann auch mal sehr häufig vertreten, eben wie man mit ärmeren Ländern umgehen soll und so weiter. Es hört nur dann schon sehr schnell auf, wenn es dann tatsächlich wieder an die eigene Kasse geht. Mhm. Ein Beispiel. Ich war mal bei einer Diskussion auf der EU-Ebene dabei und da ging es auch um Klimagerechtigkeit, um die Frage von Pro-Kopf-Emissionen. Also sollten wir im Prinzip zu einem System kommen, wo jeder auf der Welt die gleiche Menge eigentlich emittieren darf, sollten wir historische Emissionen mit reinbeziehen. Und da wurde mir dann gesagt, das ist eine Diskussion, die ist schon lange vorbei. Jetzt reden Sie aber mal jemanden zum Beispiel aus Indien, die sehen das völlig anders. Ja. Und das Zweite ist natürlich auch noch, wie selbst auf nationaler Ebene Gerechtigkeit wahrgenommen wird, ist auch sehr durch den kulturellen Kontext und einfach die Nation geprägt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA schaue, ist ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit als bei uns vorhanden. Also wie man zum Beispiel eine soziale Marktwirtschaft ausgestaltet, zu welchem Anteil man umverteilt, das ist in den verschiedenen Nationen durchaus unterschiedlich und muss auch berücksichtigt werden. Also es gibt hier nicht eine One-Size-Fit-All, also ein Prinzip funktioniert für alle Regel.
Und vielleicht auch einen anderen Begriff von Staat oder dem, was man unter staatlicher Kontrolle, staatlichen Eingriffen überhaupt akzeptieren würde. Kommen wir doch noch zum Schluss zu dieser Frage. Herr Ramsdorf, Sie hatten mehrfach schon so angedeutet, dass Sie sich da eine stärkere Führungsrolle eigentlich beim Staat vorstellen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nehmen wir mal dieses Zeitfenster, was der aktuelle UN-Report zum Klimawandel vorgelegt hat, 12 Jahre. 12 Jahre ist nicht viel Zeit. Viele sagen jetzt, in der Corona-Krise haben wir gesehen, wie schnell Entscheidungen getroffen werden können, auch mitgetragen werden von vielen Menschen. Allerdings dann eben auf Kosten von Zeit für Diskussionen, auf Kosten bei vielen Menschen auch für Vertrauen in demokratische Institutionen. Wie viel staatliche Führung braucht die Zukunft in Fragen des Klimawandels Ihrer Meinung nach?
Ich war ja auch mal Mitglied im WBGU, das ist lange her, aber der WBGU hat damals, also der Beirat der Bundesregierung, argumentiert, wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen, einen gestaltenden Staat. Das heißt, einen Staat, der nicht einfach laissez-faire alles so laufen lässt, sondern der einfach einen Plan hat. Das ist ja auch das, was Fridays for Future fordern. Diese Energiewende, die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die wird nicht einfach so von selber passieren, ohne irgendeinen Plan, sondern man muss da ein bisschen vorausschauend denken. Man muss ja Infrastruktur aufbauen, wie die Stromnetze zum Beispiel. Und das kann man nicht planlos angehen. Und von daher ist es einfach eine Notwendigkeit, das organisiert zu machen. Und die Hauptorganisationsebene sind bei uns einfach nach wie vor die Nationalstaaten. Und natürlich versuchen wir uns auf einer höheren Ebene auch in der EU zu organisieren. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ja, ich glaube, das ist für die Zukunft wirklich entscheidend, um mit diesem Problem umzugehen. Das ist jetzt diese kollektive Rationalität, die wir hier brauchen. Wir können es nicht dem Individuum, den einzelnen Verbraucher überlassen, sondern das muss man gemeinsam, kollektiv also lösen, dieses Problem.
Und das EU-Parlament hat ja jetzt auch schon, will diskutieren, ob es selber bei 65% als Zielmarke vielleicht darüber reden möchte, Professor.
Ja, das wäre natürlich noch besser.
Ja.
Ich habe nur gesagt, die 55 sind schon ein echter Fortschritt,
ja.
Aber mehr wäre tatsächlich noch besser.
Professor Gerhard Rehse, ein gestaltender Staat, würden Sie sich den auch wünschen und wie weit sehen Sie den schon?
Den würde ich mir tatsächlich angesichts der Klimakrise sehr wünschen. In Ansätzen gibt es ihn, glaube ich, schon. Also ich meine, das Erneuerbare-Energien-Gesetz Ende der 90er Jahre, das war ja an sich ein schönes Beispiel, wie man tatsächlich sowas gut fördern kann. Aber ich glaube auch, dass es da mehr braucht. Und das wird vermutlich, ich meine, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum aus meiner Wahrnehmung. Jetzt kann man vielleicht noch so eine Mischung aus Anreizen und Verboten irgendwie fahren. Bei Verboten, da klingeln bei vielen dann schon immer wieder die Alarmglocken. Aber es gibt ja auch durchaus Verbote, die sinnvoll sind. Sowas wie ohne Gurt Auto zu fahren zu verbieten oder auch das Rauchverbot in Kneipen. Das hat ja jetzt auch nicht zu einem massiven Sterben von Gaststätten geführt. Also was ich damit sagen will, wir brauchen da einen Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern eben bestimmte Verhaltensentscheidungen ermöglicht, erleichtert und vor allem eben diese Verhaltensentscheidungen, die auch nachhaltig sind. Und das kann über Bepreisung funktionieren. Das ist, glaube ich, bei Ernährung ein sehr wichtiger Punkt, wo wir auch schnell wieder an Gerechtigkeitsfragen kommen. Aber auch bei Mobilität. Also wenn wir ein Mobilitätssystem haben, was eine attraktive Alternative zu Individualmobilität ist, dann kann das funktionieren, weil wenn wir jetzt 40 Millionen Verbrenner, das hat irgendjemand mal so schön gesagt, 40 Millionen Verbrenner durch 40 Millionen Elektroautos zu ersetzen, das macht vielleicht lokal die Luft besser. Wir haben trotzdem den Reifenabtrieb und trotzdem stehen alle im Stau.
Verhaltensentscheidungen erleichtern, haben Sie netterweise gesagt. Wir sprachen aber eigentlich auch über klare Verbote. Professor Karin Pittel, was würden Sie erwarten von dem gestaltenden Staat? Mehr Entscheidungen erleichtern oder mehr Verbote?
Also ich würde für den gestaltenden Staat vor allen Dingen erwarten, dass er im Prinzip in diesem Fall das einpreist, was tatsächlich an negativen Wirkungen aus Emissionen entstehen. Und zwar nicht nur auf der globalen Ebene im Sinne von CO2-Emissionen, sondern eben auch lokal. Also zum Beispiel haben wir in München die Diskussion um eine City-Maut. Verkehr verursacht ja nicht nur CO2-Emissionen, sondern verursacht eben auch bestimmte lokale Emissionen, Stau, Lärm und so weiter, die auch eingepreist werden müssen. Aber ich bin auch in bestimmten Bereichen durchaus auch für Verbote zu haben. Also dass man zum Beispiel gewisse Zonen einfach nicht mehr für den Verkehr freigibt, wenn wir in dem Bereich bleiben. Aber ich denke auch nicht, dass der gestaltende Staat, also nur auf National- oder nur auf Europaebene zu denken, ausreichend ist. Der WBGU hat im Prinzip drei Säulen identifiziert gehabt. Den gestaltenden Staat, Pioniere des Wandels. Das heißt also, wir brauchen auf individueller Ebene auch Kreativität. Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem auch neue Innovationen ausprobiert werden können. Experimentierräume. Das heißt, auch da müssen wir im Prinzip aktiv werden und nicht nur auf den Staat hoffen, sondern auch, was geht es an kreativen Lösungen, die nicht nur marginale, sondern eben auch tatsächlich disruptive Veränderungen schaffen. Und als dritte, und die Säule wird häufig auch gerade erstaunlicherweise in der Corona-Zeit immer wieder vernachlässigt, ist die internationale Politik. Das heißt also, wir sind heute schon große Verschmutzer, aber in vielen Bereichen der Welt sind Staaten noch in der Aufwärtsphase. Das heißt, sie wachsen, sie wollen reich werden. Hier müssen wir helfen, unterstützen, dass tatsächlich auch die richtigen Technologien zum Einsatz kommen. Ich meine, ein Beispiel ist der sogenannte Green Climate Fund. Der wurde bei der Klimakonferenz von Kopenhagen, das ist schon lange, lange her, beschlossen, sollte 100 Milliarden pro Jahr für Entwicklungs- und Schwellenländer zur Verfügung stellen, für Anpassung und für Vermeidung. Da sind wir heute, letzter Stand, den ich hatte, bei ungefähr 10 Milliarden pro Jahr, die zugesichert worden sind. Und das ist noch inklusive der USA. Das heißt, wir haben ungefähr aus deutscher oder aus europäischer Sicht haben wir 10 Euro pro Jahr pro Person. Das ist noch nicht mal das, was eine Tonne CO2 heutzutage kostet. Also ich denke, wir müssten auch als Deutschland, als Europa eigentlich wesentlich stärker den Ländern helfen, tatsächlich auch die, den Wandel ihrer Wirtschaft entweder zu schaffen, beziehungsweise sich in eine Richtung zu entwickeln, die eben emissionsarm ist und dafür auch wesentlich mehr Geld tatsächlich auch in die Hand nehmen.
Da sind wir dann zum Schluss wieder bei dem Stichwort Gerechtigkeit, in diesem Fall internationale Gerechtigkeit. Klimawandel, Katastrophe in Zeitlupe, das war heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Professor Karin Pittel. Sie ist Umweltökonomin am IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen, mit Professor Stefan Rahmstorf, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor Gerhard Rehse, Umweltpsychologe an der Universität Koblenz-Landau.